bei Rappern, da fand ich dieses Fake-Busters, wo so Fake-Klamotten aufgedeckt wurden. Das fand ich schon ganz witzig, weil ich mir so dachte, ah, okay, wenn man da jetzt so aggressiv mit angibt und aus dem sich selber aufwerten, auch gleichzeitig irgendwie eine Abwertung für andere rausbastelt, dann finde ich schon ganz lustig, wenn jemand sagt, ey, deine Christian Dior-Patterns, die du auf deiner Tasche hast, das ist einfach Quatsch, das gibt's gar nicht so, das ist einfach Fake.
Fake!
Hallo. Wir sind die Homegirls, Josi Miller und Helene Fares, und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß.
Liebe Freunde, wir sind zurück aus einer sehr langen Sommerpause. Wir sind zurück frisch. Gesund.
Entspannt.
Ein bisschen erschöpft von den Festivals. Sag nicht entspannt. Wir sind schon noch ein bisschen erschöpft von den Festivals, aber wir sind am Start und wir haben richtig Bock auf eine neue Staffel Homegirls. Denn, ey, es gibt uns 6,5 Jahre. Das bedeutet, wenn wir so rechnen, ja, dass pro halbes Jahr eine neue Staffel beginnt, dann sind wir jetzt bei Staffel 13 oder 14, weil ich habe nämlich genau nachgeschaut. Und sind jetzt in der ersten Folge. Herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr hattet einen bisher sehr schönen Sommer. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen. Und jetzt möchte ich erstmal meine wunderbare Kollegin begrüßen. Herzlich willkommen zurück.
Hallo.
Liebe Josi, hallo.
Ey, ich freue mich, dass du dir immer wieder neue Konzepte ausdenkst, wie wir unsere Sendung in Staffeln rechnen können. Das gefällt mir sehr gut. ja, mir geht's gut. Ich schwitze wie Schwein. Aber ansonsten bin ich gut drauf, habe einen kleinen Kaffee und einen kleinen Carrot Cake, viel zu teuer in der Hand, und freue mich, dich zu sehen.
Lieben wir.
Zuerst möchte ich unseren Premium-Gast vorstellen, der nach unseren großen langen Ferien bei uns ist, zumindest im Internet. Grimm ist da. Grimm 104 ist mit seinem ganz aktuellen Album bei uns. Es heißt Imperium und erschien ganz frisch am 1.7. Grimm 104 möchte von Jonas Grimm 104 genannt werden. Hier, bitteschön. Er rappt bei der Erfolgsband Zugezogen Maskulin, und in dieser Kombi entstand auch der Podcast zum Dorfkrug, in dem es um äußerstädtisches Aufwachsen geht. Er ist seit 10 Jahren abgefuckt, ist mal Vampir, mal Frosch, mal Weirdo Rap-CEO und heute einfach nur ein Ü30-Mann im Podcast. Hallo Grimmi.
Hi, na, das war eine schöne, sehr schöne Anmoderation. Ja, sehr gut. Das trifft alles zu.
So à la Precht- und Lanz-Manier, wo erreiche ich euch gerade?
Ich bin an der Nordseeküste im Gestüt meiner Eltern, die dort einen riesigen Pferdehof haben.
Gestüt. Und, no way, dieses Premium-Leben.
Ich bin die ganze Zeit die Pferde am Striegeln, am Ausreiten und ja, natürlich.
Du weißt schon, dass du jetzt gerade implizit eine Einladung so an Josi versandt.
Ja, gut, ich bin, diese Worte ausgesprochen. Nee, ich bin in Norddeutschland bei meinen Eltern, aber wir haben kein riesiges Gestüt. Das,
aber eine Hengstzucht.
Ja, genau. Ja, ich habe gerade Deals mit einem Scheich gemacht.
Ey, ich muss sagen, bei so Pony-Geschichten, da hört bei mir der Spaß auf, weil ich bin halt einfach eine richtige Wendy from the heart. Ja. Und wenn dann jemand so antießt, dass ich irgendwo reiten könnte, bin ich halt so richtig hyped.
Du kannst auch,
so
auch
in ernsthaft, weil es in Berlin...
Doch, du kannst in Berlin.
Nee. Ja, wo denn?
In Dahlem. Du kannst es so über einen Hochschulsport oder sowas.
Wo denn?
Wirklich. Von der FU.
Und da muss ich nicht angemeldet sein oder ich muss nicht studieren dort?
Nee, du kannst auch. Dann ist es ein bisschen teurer, aber es ist trotzdem noch human. Das geht auf jeden Fall. Und ich meine, das ganze Umland irgendwie, weiß ich nicht, wenn du so nach Lübars und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, das ist alles voller Reitställe und...
Ja, schon, wenn man eine Stunde so rausfährt, dann findet man schon was. Aber so für mich als altes Dorfkind ist eine Stunde rausfahren, um zu reiten, und dann sind die nicht... Ach, na ja.
Habe ich dir eigentlich schon mal die Story erzählt, Josi, von meinem Reitausflug in Panama?
Nee, weiß ich nicht.
Das ist locker so 5 Jahre her, bin ich nach Panama gereist, und dann habe ich einen Typen kennengelernt, der hat so einen Reiterhof, und habe das so abgecheckt, und der war so mega, mega lieb zu den Pferden, und die waren super entspannt und auch richtig so starke Hengste. Also es wirkte zumindest auf mich nicht so wie Tierquälerei. Auf jeden Fall meinte er so, dass er halt so Ausflüge anbietet, wo man halt richtig so Berge und durch Flüsse und so weiter und so fort. Und dann haben wir einen krassen Ausflug gemacht auf diesen Pferden. Und das Schlimme war, dass ich aber mitten auf diesem Reitausflug meine Tage bekommen habe. So ungesehen stark einfach. Und das war so das Schlimmste. Und ich war halt auf diesem Pferd und ich war so, ich kann nicht mehr sitzen, ich sterbe. Ich möchte mich einfach nur noch hinlegen. Und dann habe ich mich einfach irgendwann mal nur noch in so einen Fluss gelegt und das Pferd stand dann neben mir und hat halt gewartet, bis ich irgendwann mal wieder klargekommen bin. Ja, das ist meine Panama-Reitstory. Ja. Aber ich dachte mir auch, wie furchtbar einfach so, so, ich hätte so fast einfach auf so ein Pferd menstruiert. Das war einfach so schrecklich.
Ach, ich weiß nicht. Ja, früher ist das bestimmt mega oft passiert, dass Menschen auf Pferde menstruiert haben, als es noch nicht die Möglichkeit gab.
Lach einfach über mein Leid, okay? Das ist, guck mal, das Ding ist so, ich möchte gerne, dass alle wissen, dass Grimm gerade lacht.
Ich lache, aber man hört es nicht. Wenn ich eine ähnliche Geschichte habe, ich war in Georgien und habe dieses Graf Grimm-Video gedreht und da hatte ich schreckliche, habe ich mir vorher beim Hotelfrühstück an so einem Strauch Petersilie den Magen verdorben und hatte ähnliche Ängste, nur halt nochmal anderer Natur, aber ja. Da musste ich auch auf so einem Pferd, aber die wurden nicht gut behandelt, die wurden einfach in einem weißen Sprinter angefahren, in den so Stroh reingeschmissen wurde und da stieg dann so ein krummbeiniges, kleines Pferd raus. Wir mussten auf jeden Fall sehr viel so von unten nach oben filmen, um so den mächtigen Grafen auf seinem schwarzen Hengst irgendwie zu mimen.
Aber an was hast du dir den Magen verdorben? An einem bunten Schnittlauch?
Petersilie, vermute ich. Das hatte ich so. Oder Bucheckern oder sowas.
Der Klassiker.
Irgendwie so ein Kräuter, die nicht abgewaschen waren oder im falschen Wasser abgewaschen waren. Auf jeden Fall habe ich das schon so während der Fahrt gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Und ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war auf jeden Fall aufregende 5 Stunden im Auto.
Mit Kacke-Piss-Stories kriegst du ja immer.
Sehr gut, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, aber das ist, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich dann danach irgendwie nochmal, können wir das vielleicht doch nochmal die Story rausschneiden. Deshalb halte ich mich ein bisschen bedeckt und kann deshalb mit der Fantasie der Zuhörer und Zuhörerinnen spielen.
Okay.
Spielen. Viel Spaß mit diesem Video. Ja. Schließt einfach eure Augen. Drückt einfach mal kurz auf Stopp jetzt. Ja.
Über deine Heimat, wo du dich gerade befindest, wurde ja auch schon viel gerappt und viel gesprochen.
Aber nur von mir.
Vielleicht können wir da später auch noch mal. Ja, ja, voll. Deshalb bist du ja da.
Ja.
Lass uns da später noch mal drauf eingehen. Ja. Aber ganz kurz, wie sind so die Feelings auf einer Skala nach deinem Release, was du ja so mainly selber gedroppt hast mit der Hilfe von Freunden?
Ja.
Ne? Aber so ohne sehr große
Partner. Guck mal, ich klinge wie Max Giesinger, als er sagt, dass so ein, zwei Leute ihm geholfen haben, Freunde von ihm geholfen haben, das zu schreiben. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe gerade so selber so selbstgefällig gelächelt. Irgendwie, das hat mich daran erinnert. Aber ja, entschuldige bitte, mach weiter.
Ich habe die Max Giesinger Promophase nicht verfolgt, also ich kann dazu gar nichts sagen. Ja.
Erstmal, also genau, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir sehr gut. Also 10 und dann Abzüge in der B-Note für die Müdigkeit und so weiter und so fort und den Stress, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, geht's mir gut, es macht auch Spaß, so eine Promophase so ein bisschen länger zu ziehen, ich weiß jetzt ja nicht, wann dieses Interview rauskommen wird, aber wahrscheinlich nicht morgen, vermute ich mal, und das,
in 5 bitte? Tagen.
Ah, okay, das ist gut. Aber ich habe dieses Tyler, the Creator, diesen Bit gesehen, der so rumging, wo er gesagt hat, du musst da länger Werbung für machen und du hast so, man erschafft so etwas, da ballert man es einmal bei Insta raus und vergisst es dann wieder oder legt dann keinen Wert mehr drauf. Und das fand ich irgendwie gut und dachte mir, ja, so ist es doch auch. Und deshalb gut und ausgeruht.
Das fand ich auch sehr klug und tatsächlich wollte ich genau das jetzt auch ansprechen, weil es ist so eine ganz einfache Erkenntnis. Aber ja, klar, weil alles andere würde bedeuten, dass unsere Musik selber von uns so kurzweilig gehalten wird, weil man das so kurzweilig nur promotet und dann gerät es so ein bisschen in Vergessenheit und dann sind wir alle heiß auf den nächsten Release Friday. Das ist eigentlich voll der Quatsch. Also Musik ist ja eine Sache, die kann sich ja eigentlich unendlich vermehren, weil man ja prinzipiell relativ viel hören kann, wenn man Zeit dafür hat. Ich glaube aber, eine gute Grundvoraussetzung ist dafür, dass man seine eigene Musik oder das Werk, was man erschaffen hat, gut findet. Und das ist ja manchmal bei KünstlerInnen, die lange an einem Werk arbeiten, da würde man jetzt schon wieder Sachen anders machen. Mir ging es jetzt gerade so bei dem Release, dass ich dachte, Alter, das ist jetzt 2 Jahre alt, das hätte ich jetzt schon nochmal anders gemacht. Aber wenn man seine Platte selber mag, und ich weiß nicht, ob es dir mit deiner Platte so geht, kann man das auf jeden Fall eine Weile mal hochhalten, die Fahne.
Ja, voll. Und ich glaube, also ich kann das auch verstehen, diesen Reflex. Ich meine, man kommt ja auch also aus so einer Generation, wo es dann irgendwelche 6-monatige Kollega-Promo-Phasen mit immer absurderen Spielereien gab. Und ich glaube, das ist da ist so ein bisschen, man schämt sich halt so schnell irgendwie und denkt sich so, ach, ich will jetzt hier nicht meinen Scheiß so promoten irgendwie und ich will den Leuten nicht so auf die Nerven gehen damit und jetzt habe ich den Bogen überspannt und so weiter und so fort. Und das kann ich auch verstehen, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe das immer, wenn ich so Insta-Stories reposte oder so, wenn da eine gewisse Intensität an nur Reposts ist, dann denke ich immer so, Gott, wenn ich jetzt selber auf mein Insta gucken würde, dann würde es mich schon nerven irgendwie. Aber ja, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, dann entfolgt mir halt so. Und irgendwie bin ich da jetzt so ein bisschen, ein bisschen ruhig da ein bisschen mehr in mir.
Ey, aber Josi, du sagst jetzt hier so ganz beiläufig gerade, ja, dein Release, also wir müssen darüber mal ganz kurz sprechen. Du hast mit Import-Export, also Stefan Heinrich und deinem Collabo-Projekt, Stefan Heinrich, 50% des Duos Clan, ein Projekt namens Import-Export und ihr habt eine EP rausgebracht, eigentlich auch auf Albumlänge. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum ihr es EP genannt habt. Das wollte ich dich gleich auch sowieso noch fragen. Und ihr habt das Ganze Snacks genannt, denn das passt auch sehr gut, denn es ist ein schönes Stück Musik, was man gut mal so reinsnacken kann. Und herzlichen Glückwunsch zum Release, Alter. Und das ist jetzt letzte Woche Freitag rausgekommen, beziehungsweise vorletzte Woche Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt.
Ja.
Was geht, Alter? Einfach so, also erstmal, warum habt ihr es EP genannt, wenn es eigentlich Albumlänge ist?
Ja, weil es eigentlich, also 6 Songs plus Skit sind, glaube ich, so gerade dazwischen. Man könnte beides machen, aber für mich fühlt es sich eher so EP-ig an. Es hat zwar irgendwie ein Konzept, aber ja, ich glaube, dadurch, dass die Sachen auch schon so alt sind und zu Beginn, als wir angefangen haben, während Corona überhaupt angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten, da sind die Sachen schon entstanden und es hat bis jetzt einfach keinen krassen roten Faden, sondern das waren so Momentaufnahmen während Corona, während des Lockdowns. Dann gibt es so Songs, da hat man gemerkt, wir haben wieder mehr Bock auf Tanzen und Rausgehen und so hat sich das so zusammengesnackt. Und wir haben mit so vielen verschiedenen Sachen rumprobiert, mit Vocals, mit Instrumenten, mit verschiedensten Dingen. Deshalb ist es so snackig, so sampelig alles ineinander geworfen. Deshalb ist es die EP geworden, ja. Ja, ey, voll, wirklich, war auch noch nie so aufgeregt und das erste Mal dieses ganze Ding mit Platte und auf Platte pressen und ich weiß nicht, Grimm, du wirst es auch kennen, so das dauert dann einfach immer alles ewig, bis Sachen rauskommen und wir haben das auch selber gemacht, da kann man das wahrscheinlich nochmal beschleunigen, aber prinzipiell ist es ein sehr langer Prozess, von einem Song entsteht, bis er ist dann wirklich in den Händen, in den physischen Händen. Der Leute.
Aber was kann ich mir vorstellen mit langer Prozess? Also wie lange braucht es von der Song, beziehungsweise alle Songs stehen und ihr könnt dann dieses Release promoten?
Also wir hatten Abgabe am 1.1., damit die Vinyl fertig wird.
Nein.
Ja.
Es sind also durch diesen Vinyl.
Das sind ja fast 8 Monate.
Ja, durch den Vinylboom wurden wir jedenfalls, das ist jetzt so ein Nerd- und Behind-the-Scenes-Gelaber, aber genau, das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass einfach diese ganzen Presswerke völlig verstopft sind. Und ich glaube, so große Major-Labels sich natürlich auch ihre Slots für die Pressung kaufen können, wenn da nochmal eine Ed Sheeran Sammlerbox mit Vinyl irgendwie, das geht dann auch in weniger Zeit, in einem Monat oder so. Aber ja, genau, alles, was Indie ist, knuspert am, weiß ich nicht, nee, irgendwas, ein anderes Wort habe ich gesucht. Naja, egal. Ist schwierig.
Was hast du für eine Auflage gemacht?
Will ich nicht sagen.
Oder willst du nicht verraten?
Sonst, wenn ich dann nicht gesagt habe, dass ich die ausverkauft habe, schäme ich mich. Nö, eine okay Auflage, die auch, wenn ich die ausverkauft hätte, dann würde ich hier mit einer Krone sitzen auf meinem Haupt.
Same.
Aber das ist ja trotzdem, man verkauft es ja auch über die Zeit weiter. Toi, toi, toi. Und ich weiß nicht, finde es schon okay.
Ich habe auch das Gefühl, bei der aktuellen Weltlage und der Nachrichtensituation sind die Leute vielleicht gewillt, ihr Geld nicht mehr so leichtfüßig abzugeben für so schöne Dinge wie Kultur. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das in nächster Zeit auch mit reinspielt, die Unsicherheit beim Ticketkauf und bei den Plattenkäufen. Ja. Weil man ja, auch wenn man jetzt nicht jemand ist, der so dystopisch denkt, ist es ja trotzdem so, dass man das Gefühl hat, okay, man könnte schon ein bisschen sparsamer sein, geiler wird es jetzt nicht dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie geht ihr selber damit um und wie gehst du auch als Künstler damit um?
Ich neige zu unvorsichtigen Spontankäufen. Ich kann mein Geld nicht beisammenhalten. Ich lieb das auch einfach, Kohle rauszuschleudern. Und gleichzeitig, ja doch, ich habe auch manchmal, wenn ich so auf etwas hinspare, das kann ich dann doch ganz gut. Oder wenn ich so eine kranke Freude daran entwickle, mir das Geld so abzuknuspern. Mann, ich suche nach einem Wort, wie heißt das denn? Knausern, knäuspern?
Heute wird geknuspert.
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich das auswirken wird. Es wird sich auch wahrscheinlich darauf auswirken, was man für eine Platte verlangen kann und so weiter und so fort. Also jetzt wirklich ganz stupide, wenn so Materialpreise und sowas steigen, ja, dann muss man vielleicht dann doch irgendwann mal 30 Euro für eine Schallplatte verlangen. Und ansonsten, ja, ich finde es schon ein bisschen gruselig. Also ich muss mich ab und zu mal vor so, Panik ist vielleicht das falsche Wort, aber schon manchmal so einem leichten Grusel irgendwie, also ne, das ist so diese Einkaufswagensituation, wenn ich weiß, vor einem Jahr habe ich, wenn ich 50 Euro ausgegeben habe, dann sah mein Einkaufswagen so und so voll aus. Ne, je nach Supermarkt, wo ich hingehe, wenn ich bei Rewe bin, ist das ein bisschen weniger, als wenn ich bei Lidl bin. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, ah ja, egal wo ich bin, wenn ich 50 Euro ausgebe, sieht es auf jeden Fall definitiv sehr viel leerer aus als noch vor einem Jahr. Und so dieses Gefühl von, ah, okay, die fetten Jahre sind jetzt vielleicht doch dann irgendwann mal vorbei oder keine Ahnung, irgendwas ist hier gerade so in Bewegung geraten und ich weiß nicht, wie sich das so oder ja, ob man da nochmal zurückkommt an so eine die bereits jetzt ja schon irgendwie nostalgisch verklärte, das geile Jahr 2019, das beste Jahr, das die Menschheit hatte.
Mhm. Ey, ich habe gerade eben beim Wäscheaufhängen bei meiner Mom in der Wohnung, da lief der Fernseher, ich weiß nicht, irgendwie irgendein ZDF oder sowas im Hintergrund, und da haben die erzählt, dass die Verkäufe von Bio-Waren übelst krass angestiegen sind, also irgendwie um 30% oder sowas, und dass die Menschen halt total Bock oder beziehungsweise total gewillt sind, halt mehr Geld auszugeben für besseres Essen. Und das würde sich im Ansatz so ein bisschen ja eigentlich widersprechen mit diesem alle knuspern jetzt an ihrem Geld rum. Aber auf der anderen Seite geht es ja da irgendwie um Gesundheit oder vermeintliche Gesundheit. Das fand ich auch so geil. Eine Frau war dann so, ja, das ist mir total wichtig, dass es den Tieren gut geht, die ich dann esse. Und weißt du, halt einfach deine Schnauze, Alter. halt einfach dein Maul. Das Tier wird halt getötet, damit du es essen kannst. Wo geht's dem gut?
Bei Grimms Pferdehof. Genau.
Da geht's ihm gut.
Alle Pferde glücklich,
ja, auf dem Pferde Gestüt. Werden, selbst wenn die, also ich glaube, Pferd und Wild ist wahrscheinlich das nach ethischen Maßstäben noch, als, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich mutmaße nur, aber habe ich mal gehört, dass das, ja, keine Ahnung, ihr seid beides Veganer oder Vegetarierin? Okay, ja.
Fahr ruhig vor.
Ich habe nur gehört, dass die... Nach diesen Maßstäben, jetzt klinge ich wie die Frau in der Reportage, über die dich gerade geärgert hast, aber ich habe mal gehört, dass die es noch am besten haben, verhältnismäßig.
Aber was heißt denn am besten haben, wenn du getötet wirst?
Wenig Schrecken und wenig Angst und wenig Qual auf dem Weg dahin.
Ja.
Also ich esse auch kein Pferd, ja. Also alles Gute, aber...
Ich esse auch ja. Kein Pferd. Ich esse kein Alligator.
Ja, ich bin mir noch nicht mal ganz sicher. Ich bin großer Fan der holländischen Spezialität Frikandel Special. Und ich glaube, das ist so ein ominöser Fleischmix irgendwie. Das würde mich doch sehr wundern, wenn da nicht auch ein bisschen Pferd drin ist. Befürchte ich fast.
Habe ich euch mal meine meine Alligator-Story aus Guatemala
der
erzählt?
Der verrückte Rapper?
Dir?
Nee, mir noch nicht.
Nee, die bestimmt nicht. Dir, Josi?
Nee.
Und zwar war ich auf einem Boot, ich musste immer ich habe auf einer Insel gewohnt und auf der anderen Insel gearbeitet. Und dann musste ich immer mit so einem Katamaran oder sowas? Ist das ein Wort? Ja. am Morgen bin ich halt immer auf Arbeit gefahren und da saß immer so ein Dude, der auf der Insel, auf der ich auch gearbeitet habe, so Waren verkauft hat. Steine, Stoffe, Armbänder und solche Sachen. Aber halt auch so Stuff, den er offensichtlich einfach auf der Insel, auf der ich auch gewohnt habe, gefunden hat. Auf jeden Fall habe ich eines Tages gesehen, dass er so eine Alligator- oder Krokodilsklaue, ich weiß nicht, was größer ist, auf jeden Fall das größere Tier. Wisst ihr, was größer ist?
Ich glaube, ein Krokodil ist größer, oder?
Ja, auf jeden Fall so ein Riesending. Also ich zeige jetzt mal gerade so, also mindestens so eine 20, 30 Zentimeter große Klaue, die er dann so gezeigt, die er da so verkauft hat. Und irgendwann mal habe ich gesehen, wie er auf diesem Katamaran dann war mit seiner ganzen Familie, seine Frau und seine Kinder und so. Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, weil ich die Kids so cute fand und habe ihn irgendwann mal dann gefragt, so ey, ich habe gesehen, du verkaufst da so eine Krokodilspfote, was geht ab damit? Und er so, naja, ich habe das halt gefangen. Und ich so, warum, wie hast du das gefangen? Also warum? Und er meinte so, guck mal, das macht man so. Du nimmst so einen Angelhaken, der in etwa so groß ist wie dein Unterarm. Dann machst du da ein lebendiges Hühnchen dran. Und dann wirfst du das in den Fluss. Und dann kommt irgendwann mal das große Flusskrokodil da raus. Und dann hat es da so an dem Haken, beziehungsweise das hat das Hühnchen dann gegessen und dann hatte das am Haken, dann hatte das aus dem Fluss rausgezerrt und dann mit der Schrotflinte erschossen.
Und hast du das gesehen?
Davon kann ich, nee, das hat er mir erzählt. Und dann hat er gesagt, und davon konnte ich halt meine Familie eine Woche lang ernähren. War ich so, legit, so, wenn du, also das ist so das, wo ich sage, ey, wenn so jeder nimmt das, was er gerade braucht in so einem kleinen Ökosystem, I don't know, so, ich werde darüber auf jeden Fall nicht judgen. So, wenn er keine Kohle hat, keine Ahnung, Gemüse anzubauen oder sowas, dann you do you, so mäßig. Und das fand ich mega krass. Und ich war so am Anfang so, was für ein Assi, dass der so eine Krokodilsklaue da verkauft. Und dann habe ich diese Story gehört und war ich so, ja. Und immer, wenn ich jetzt einen Angelhaken sehe, muss ich dran denken, wie der einfach so 80 Mal oder 800 Mal größer für Hühnchen und Krokodils Gefangerei.
Crazy. Ja, aber da bin ich voll bei dir. Ja, ich glaube, es ist einfach, weil du gesagt hast, dieser ZDF-Beitrag ist einfach so diese Diskrepanz zwischen, ja, Erderwärmung, wir haben das Gefühl, Massentierhaltung macht das alles noch schlimmer und CO2 und deshalb versuchen wir unser Gewissen da reinzuwaschen als Individuum mit Bioprodukten, aber gleichzeitig gibt es natürlich einen Großteil der Bevölkerung, die sich das nicht leisten können und irgendwie auch noch eine andere Sozialisierung haben und einfach noch eine andere Angst in sich tragen und dann halt knuspern am Geld. Ey, aber Grimm, weil du das auch gerade gesagt hast...
Grimm wollte gerade noch was sagen.
Nee, mir ist nur eingefallen, dass Kaiman, das ist das kleinere Tier. Das fiel mir ein, als du das Wort Katamaran gesagt hast. Und ich weiß nicht, ob Krokodil und Alligator dasselbe ist und Alligator nur ein männliches Krokodil ist oder sowas. Aber mir fiel ein, da gibt es doch noch ein drittes Viech und das ist der Kaiman. Machen, das wollte ich nur sagen.
Machen wir eine Infotafel draus. Nee, weil du das gerade gesagt hast, dass du so ein Spontankäufer bist. Bei deinem Album, was jetzt gerade rauskam, gibt es ja diesen Song Wooster.
Ja.
Spreche ich das richtig aus? Ist es so ein Laden?
Das ist ein Laden, da bestelle ich aber nur, weil ich mich nicht traue, da reinzugehen. Oder ich war einmal drinne und hatte das Gefühl, oh, ich sehe lumpig aus. Das ist wie wenn man so in so ein Kaufhaus geht, weil man neue Schuhe möchte. Und dieses Licht ist nochmal verstärkt, wie dreckig und ausgelatscht die alten Schuhe sind. So fühle ich mich in meiner Gesamterscheinung, wenn ich in den Woo-Store gehe. Ja.
Weil ich hatte schon, als ich den Song gehört habe, wusste ich nicht ganz, ob du das ernst meinst im ersten Augenblick. Weil wir kennen uns ja so flüchtig, ja. Aber dadurch, dass ich jemand bin, der zero Ahnung von Markenartikeln hat, ist mir nie aufgefallen, dass du besonders adrette Kleidung trägst, ausgefallene Kleidung und dass du auch darüber rappst. Und auf dem Album sind sehr, sehr viele Begriffe gefallen, so Markenbegriffe und so, die ich einfach noch nie gehört habe. Und ich fand es crazy, dass du dich anscheinend echt damit beschäftigst und ja auch wieder mal so ein Prinzipie-Vergleich.
Ja, weil ich manchmal Angst habe davor, dass ich jetzt so in diese, guck mal, wie ich extra so mein Maison Kitsune T-Shirt hier so ein bisschen breiter spanne. Jetzt mal, ich sag das jetzt so schmunzelnd, aber ich möchte wirklich ich will nicht weiter auf Prinzip rumhacken, dieses so angeben irgendwie, das ist mir, ich bin da auch immer, ich schäme mich auch immer so ein bisschen, und ja, in dem Song, also das, das ist schon ernst gemeint und ich habe da schon so ein Ding am Laufen irgendwie mit so Markenquatsch irgendwie. Also vielleicht sogar nicht nur bei Kleidung, sondern ich mag einfach so besondere Dinge irgendwie und mag irgendwie Sachen, die irgendwie besonders sind oder aufwendig oder speziell und so weiter und so fort. Und versuche auf dem Song so ein bisschen herzuleiten, woher das kommt, weil ich bin nicht in einem Haushalt aufgewachsen, irgendwie, da ging es nur um Pferdezucht, aber andere Dinge waren da nicht so relevant und nicht so wichtig und haben nicht so eine Rolle gespielt. Und versuche das eigentlich auch an mir selber, warum ich da so einen Dachschaden habe irgendwie und merke das natürlich auch so, wo hat das bei mir so angefangen irgendwie, so dieses erste Mal, als ich einen Echo-Pullover der klassischen Streetwear-Marke Echo hatte, die damals noch von 1-2 immer sehr prominent getragen worden sind. Und da weiß ich noch, wie ich auf der Schule, damals war ich noch in der OS, das ist für Leute, die in Niedersachsen und ich glaube generell in Norddeutschland zur Schule gegangen sind, das war so eine Vorstufe zur weiterführenden Schule. Und da hat mir einer der älteren Hauptschüler, an den diese Orientierungsstufe angeschlossen war, gesagt, hey cool, du hast ja einen Echo-Pullover an. Und dieses unverhoffte Lob, das plötzlich da so von einem Halbgott, Zehnklässler irgendwie, der dann aber noch angemerkt hat, dass ich, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch immer noch so Sandalen getragen irgendwie und bin so von meiner Mutter eigentlich angezogen worden, mehr oder weniger, aber hatte irgendwann im Sale diesen Pullover ergattert, der auch 3 Nummern zu groß war, aber Hauptsache ich darf ihn haben und ja, ich glaube, da ist irgendwas, ist da in die Brüche gegangen, in die Binsen gegangen. Und ja, genau, hab da irgendwie, weiß ich nicht, führe ich da so einen Konflikt mit mir.
Aber ich finde, du performst das low-key und deshalb auch gut, also.
Ja, da muss ich immer und, noch, muss ich aber, da, ich muss mich immer dämpfen. Hinter mir steht quasi ich selber, der mir immer wieder so die Hand sanft auf die Schulter legt und sagt, ist gut, Moritz, jetzt mehr nicht, du, ja.
Der Alligator hat ein breites U-förmiges Maul und das Krokodil ein schmales V-förmiges Maul. Ein ausgewachsenes Krokodil ist wesentlich größer als ein Alligator. Aha. Krokodile sind reine Fleischfresser, während echte Krokodile und Alligatoren alles fressen, was sie erbeuten können. Den letzten Satz verstehe ich überhaupt nicht. Krokodile sind reine Fleischfresser, während echte Krokodile, also nicht diese scheiß Fake-Krokodile, alles fressen, was sie erbeuten können. Wie stehst du denn, Grimm, zu Fake-Markenklamotten?
Positiv, finde ich irgendwie auch legit. Also am Anfang habe ich es auch noch mehr. Ich habe zum Beispiel eine fürchterliche Gucci-Badehose, die so ganz schrecklich aussieht, die ich mir auch gefaked, also bewusst gefaked geholt habe. Und ich finde es irgendwie finde ich es in Ordnung. Also ich weiß nicht, ich will da jetzt niemanden für abverurteilen. Und ich finde, es hat ja auch teilweise, stellt es ja auch irgendwie interessante moralische Fragen auf. Also so dieses, ja, wie lange ist etwas original? Ab wann ist es kein Original mehr? Oder beziehungsweise, was macht Fake aus, wenn Fake immer besser wird? Und ja, irgendwie finde ich es, oder beziehungsweise anders. Wenn es so, zum Beispiel bei Rappern, da fand ich dieses Fake-Busters und so weiter und so fort, wo so Fake-Klamotten aufgedeckt wurden irgendwie und auch so diese Munich Wrist-Busters oder wie das hieß, das fand ich schon ganz witzig, weil ich mir so dachte, ah, okay, wenn man da jetzt so aggressiv mit angibt und ne, aus dem sich selber aufwerten, auch gleichzeitig irgendwie eine Abwertung für andere rausbastelt, dann finde ich schon ganz lustig, wenn jemand sagt, ey, deine Christian Dior Patterns, die du auf deiner Tasche hast, das ist einfach Quatsch, das gibt's gar nicht so, das ist einfach Fake. Aber sonst an sich finde ich es voll in Ordnung.
Wie viel ist dein Outfit heute wert?
Die Frage in letzter Zeit öfters gestellt oder kriege die öfters gestellt und habe schon festgestellt, dass ich mich schäme, das zu beantworten, nicht so viel heute. Also nee, ich schäme mich nicht, weil es nicht so viel heute ist, sondern weil ich auch so merke, ah ja, okay, das ist so dieses, das ist vielleicht doch noch ganz gut, wenn dieser Reflex noch reinkickt. Außerdem habe ich jetzt Angst, dass ich die ganze Zeit für die Leute jetzt irgendwie zu so einem High-Performer werden muss, was so teure Kleidung angeht und nicht mehr mit Uniqlo, Jogginghose und Weekday-T-Shirt auf die Straße gehen kann.
War auch nur ein kleiner
Fun.
Es macht ja total Sinn. Sage ich off the record.
Ich muss immer, wenn wir über Markenkleidung sprechen, an diese nice Disaster-Line denken. Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal,
Dubi. Super, ja, ist gut. Ja.
Liebe ich.
Ich würde gerne, dass du, Helene, mal beschreibst, was du auf dem Albumcover von Imperium siehst, für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Für die Dullis, die es noch nicht gesehen haben.
Für diese Esel, diese Elenden. Imperium ist übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, das neue Album von Grimm. Warte mal, jetzt habe ich auch nur Grimm gesagt.
Möchtest Alles gut, du kannst Grimm. Mann, ihr dürft auch Moritz, also so, ne, das ist jetzt kein, ich bin jetzt nicht der total strenge Typ, der da jetzt irgendwie so, also könnt Grimm 104 sagen, ich meine, wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen, deshalb dürft ihr auch Moritz, das ist auch voll in Ordnung. Also,
Graf Grimm.
Es gibt ein ganz altes Video von mir, wie ich, obwohl, nee, das verrate ich doch nicht, das mache ich ein andermal.
Nein, bitte.
Nee, wow, was ist das für ein Teaser?
Das hat was mit Joko Klaas und Olli Schulz zu tun. Und ich spiele darin eine wortwörtlich tragende Rolle. Erzähle ich off the record. Und für die Zuschauer oder Zuhörer und Zuhörerinnen ist es ein kleines Incentive, jetzt nochmal zu recherchieren, was das wohl sein könnte.
Was das wohl sein könnte. Okay. Klingt auf jeden Fall nach einer White Boy Party.
Das war's auch. Soll ich es erzählen?
Ja, natürlich sollst du es erzählen. Das ist doch voll schön für unsere Zuhörer.
Also es gab, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich relativ schnell bei etwas angemeldet, das studenten-vermittlung.de hieß. Da wurden so Studenten auf so Minijobs oder auf so kleine Jobs irgendwie, also Flyer verteilen. Ich habe mal einen ganzen Sommer lang nur Werbung für diese Studentenvermittlung. Da musste ich an jede Hochschule in Berlin zum Beispiel fahren und so Flyer da anbringen. Da habe ich dann für mich damals die unfassbar hohe Summe von 500 Euro gekriegt und habe mich aber im Nachhinein wahnsinnig abrippen lassen. Auf jeden Fall wurde ich mal vermittelt an einen Dreh von Joko und Klaas, damals noch bei ZDF oder so, ich weiß gar nicht. Also es war Halligalli, aber, oder wie hieß denn das? Das hatte doch mal sowas anderes. Es war, bevor sie bei ProSieben war. Naja, auf jeden Fall gab es da so ein Ding, dass die, das war so als Witz-Sketch, die hatten sich irgendwie so ein Stück Land gekauft, was man so über eine Urkunde kaufen kann. Ein Adelstitel, genau. Joko hatte Klaas einen Adelstitel gekauft. Und dann wurde Klaas oder Joko, ich weiß es nicht mehr, in so einer Sänfte durch Berlin getragen. Und dann wurde immer so proklamiert, der Lord kommt. Und ich bin da hingekommen und bei dieser Studentenvermittlung waren auch immer wahnsinnig viele afrikanische Austauschstudenten, also aus vor allen Dingen so Ghana und Nigeria. Und als die dann gepeilt haben, dass deren Job jetzt sein soll, Joko oder Klaas auf einer Sänfte durch die Gegend zu tragen, haben die auf jeden Fall aber auch sehr schnell erkannt. Auch interessant, dass das Redaktionsteam dieser Fallhöhe nicht bewusst war. Haben dann auch gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, das machen wir nicht. Und waren dann weg. Und dann wurden halt noch schnell irgendwelche anderen Typen rangekarrt, die es dann gemacht haben. Und ich glaube, ein gutes Auge hat auf YouTube, dann findet man das noch und sieht, wie ein sehr junger Grimm 104 sich seine ersten Kröten verdient.
So nämlich. Josi, ich glaube, ich habe dich stumm geschaltet und ich krieg's nicht mehr weg. Ich krieg's nicht mehr weg.
Junge, dein Ernst?
Ich glaube, ich selber wieder entstummen.
Jetzt, ja, genau. Nur weil ich einmal in meinen kleinen Kuchen gebissen habe. Ein einziges Mal.
Also hast du eine Sänfte getragen, auf der Joko
oder Klaas, ja, das ist richtig. Einer von beiden. Stefanie Sagnagel hat letztens gesagt, hat getwittert, sie findet Joko und Klaas ist das Pendant zu dem, was man als Basic Bitch bezeichnet. Würde Stefanie Sagnagel sagen, dass Joko und Klaas die männliche Version einer Basic Bitch sind.
Und deswegen so erfolgreich
wahrscheinlich. Das kann sein, ja.
Aber ey, immerhin ein bisschen zu der Zeit, zu der sie angefangen haben, endlich mal ein bisschen unkonventionelleres Fernsehen
gemacht. Ja.
Und das Ganze sich jung anfühlen lassen haben. Also man muss denen schon ihren Hack geben, aber wäre natürlich auch geil, wenn da diese Möglichkeiten genutzt worden wären, um Spaces aufzumachen, um eben nicht solche Fehler zu machen, wie Menschen, die schwarz sind, Sänften tragen zu lassen, auf denen ein weißer Comedian sitzt.
Okay, Royals.
Ich beschreibe jetzt das Albumcover mit der Aufgabe von Josi von Grimm.
Ja.
Wir sehen, also das Erste, was ich fühle, ist, ich habe das Gefühl, dass es so ein Lo-Fi-Cover eigentlich ist. Wir sehen das sieht aus wie aus so einem Manga oder aus so einem Anime eigentlich. Man sieht einen Sonnenuntergang und davor ist eine Videothek oder eine Videothek, die heißt Imperium. Und das sieht alles sehr schön aus, in orangenen Tönen, gelb und weiß. Und dann ist das Imperium-Logo in lila und blau. Ganz, ganz romantische Stimmung habe ich, wenn ich dieses Bild angucke. Und ich habe das Gefühl, jetzt höre ich gleich so ein Chilled Cow-Remix für so eine Study-Session.
Ja, ich glaube auch, wenn man das Cover sieht, fragt man sich, was hat es mit dem mit dieser Videotheken-Analogie auf sich. So, was bedeutet dir dieses Videotheken-Ding? Ist es, bevor ich jetzt mutmaße, erklär du das mal.
Ein schönes Sinnbild für ein untergegangenes Imperium, für eine untergegangene Instanz, die irgendwie über, weiß ich nicht, 30 Jahre lang so quasi die Geschicke von jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen an Wochenenden maßgeblich geprägt haben und auch so Kindheitserinnerungen, irgendwie dieses so Freitagabend sich eine DVD ausleihen und dann das erste Mal irgendwie Haagen Dazs oder Ben & Jerry's Eis essen können oder Zuckerwatte aus dem Napf etwas, was so wichtig und relevant war über Jahre und was dann einfach von heute auf morgen gefühlt aufgehört hat zu existieren und jetzt so die letzten Videotheken schließen. Ich glaube, gerade hat die letzte große Video-World-Videothek an der Greifswalder Straße geschlossen. Jetzt sind es alles Corona-Testcenter oder so, Volt und Gettier und Gorillas-Lieferlager. Und ja, es ist für mich so ein Sinnbild für ein untergegangenes Imperium.
Ich weiß noch, als ich letztes Jahr mit Fatoni und Edgar Wasser auf Tour war, wird wahrscheinlich auch niemanden wundern, aber da haben wir Edgar Wasser öfter mal von der Videothek abgeholt, bevor wir losgefahren sind,
ja,
weil er immer noch mal sich so Raritäten, oder ehrlich gesagt weiß ich nicht so richtig, was er da gemacht hat, aber er wollte so verschiedene Videotheken hier noch abchecken.
Ja.
So alles 1 Euro, alles muss raus, aber das steht schon so 15 Jahre draußen dran.
Ja, das ist das an der Greifswalder, oder? Das muss das gewesen sein, vermute ich mal fast.
Ich meine, das, was ich meine, war in der Frankfurt.
Ah, in der Samariterstraße, die hat, oder da so,
genau.
Naja, die hat auch
jetzt.
Ja.
Aha. Ja, ja.
Ey, das ist eigentlich eine voll geile Idee, um sich mit so Albumcovers inspirieren zu lassen.
Was meinst du jetzt?
Einfach mal so Videotheken durchgehen.
Ja.
Na, Videotheken durchgehen und sich die Covers von den VHS-Kassetten anschauen und so gucken, was könnte man davon nochmal aufholen.
Meine nächste Platte wird aussehen wie das Cover von Kung Fu Panda, dem freundlichen Familienfilm.
Das lieben wir.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich früher haben zwei meiner Freunde in den Videotheken gearbeitet und wir sind natürlich durch die Pornoabteilung und da sind ja dann immer viele Titel, die an irgendwelche Herr der Schlingel oder sowas, die an so dumme Filme angelehnt sind und dann ist Gollum mit anstatt so einer Nase hat er so einen Riesenpimmel und so.
Ja,
und ich weiß nicht, ich habe da so unendlich dumm witzige Erinnerungen an so Videothekenaufhalte und auch das immer wenn, also mein Ex-Freund hat auch in der Videothek gearbeitet und immer wenn so ein Typ so ein Porno zurückgegeben hat, fässt man die nur noch mit so einer kleinen will sie am liebsten irgendwie gleich verbrennen. Aber bist du ein nostalgischer Mensch generell, würdest du das von dir sagen?
Nicht so nostalgisch, nicht so dumm nostalgisch. Nicht so, oh Mann, wisst ihr noch, die 90er und ich liebe einfach, weiß ich nicht, Spider-Man und so weiter und so fort. Das ist so diese Art von Man-Child-Kultur irgendwie, die ich, da bin ich kein Fan von. Also so, Mir ist schon klar, dass wir das Jahr 2022 haben und ich bin auch gerne da drin, aber ich mag schon gerne irgendwie die Spuren der Vergänglichkeit und also so, ich mag so Historisches im Kleinen irgendwie. Also ich muss nicht in eine Burg gehen, um so die Welt im Wandel irgendwie zu begreifen, sondern ich mag das auch einfach gerne, vor einer verblichenen Videothek zu stehen als Beispiel oder so andere Läden.
Das klang gerade wie aus einem Buch, Alter. Ich muss nicht in eine Burg gehen, um die Welt im Wandel zu erleben.
Ja, aber ich finde das manchmal so schön. Ich mag auch zum Beispiel, es gab im Wedding, da wo ich wohne, als ich da hingezogen bin, 2007 oder sowas, da gab es noch ein Regenschirmgeschäft in Nähe des U-Bahnhofs Rehberge. Und das fand ich sowas, das ist also eine schöne Absurdität und sowas Anachronistisches irgendwie. Also ein Geschäft, das nur dafür da ist, Regenschirme zu verkaufen und zu reparieren. Das gibt's natürlich alles nicht mehr, weil da jetzt ein Get hier oder Volt oder Gorillas Lager drin ist oder ein Corona-Testcenter. genau. Und ja, weiß ich nicht, dass dem hänge ich so hinterher. Ich glaube, ich bewege mich, also ja, ich bin jetzt nicht so ein, ich muss nichts Antikes sammeln oder muss mir keine Ritterrüstung in das Gestüt meiner Eltern stellen, aber ich mag einfach gerne so, ja, weiß ich nicht, ich bin schon gedanklich viel im Gestern irgendwie.
Ja. Ist ja auch meistens eine Sache, die einem so ein bisschen Sicherheit gibt in so einer Zeit, wo alle Möglichkeiten offenstehen, sind ja solche Erinnerungen, auch wenn die vielleicht nicht so super schön sind, halten die einen ja irgendwie an.
Ja, und sie geben einem halt, also sie erinnern einen halt an das Gefühl von, die Zukunft wird besser. Also, ne, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ihr seid auch so alle um die 30 oder...
Also Helene ist weit davon entfernt, finde ich zumindest. Und ich bin so alt wie du.
Ja, okay.
Ein Jahr jünger.
Okay. Naja, ich kann mich halt noch so an diese Versprechungen der Zukunft in den späten 90ern irgendwie, also das habe ich noch so bildlich vor Augen irgendwie, also ein Gefühl von, das wird jetzt besser werden irgendwie. Also so, ne, das, da wartet eine strahlende, tolle Zukunft auf uns. Und ich habe das Gefühl, also spätestens seit 2020 hat man eben dieses Gefühl gar nicht mehr. Also, dass da nichts Großes mehr wartet irgendwie, sondern, ja, weiß ich nicht, so ein langsam vor sich hin kochender Planet, der irgendwie zerrieben wird in irgendwelchen Kriegen und Umweltkatastrophen. Ja, Punkt.
Das ist echt eine Sache, mit der ich irgendwie so seit 3-4 Monaten sitze. Ich bin ja ein Mensch, der total so ausgeprägten Familiensinn hat und auch übelst unbedingt schon immer eigentlich Kinder wollte. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir denke, bist du wirklich sicher, dass das geht? Kannst du wirklich sicherstellen, dass dein Kind in 20 Jahren Wasser hat? Ich habe das Gefühl, ich bin einfach nicht schlau genug, um diese Fragen in der Form beantworten zu können, dass ich beruhigt dass ich da eine beruhigte und eine für mich sich intelligent anfühlende Entscheidung treffen kann.
Ja, soll ich was dazu sagen? Oder?
Unbedingt.
Also ich kann jetzt erstmal einmal den finsteren Witz machen und sagen, hey, solange dein Kind ein Prime-Abo hat, wird es bestimmt auch noch Wasser kaufen dürfen. Da besteht bestimmt Grund zum Optimismus. Und jetzt aber auch die ernst gemeinte Antwort. Ich glaube, es ist ja schon auch wichtig, dass Leute die Welt also dass das Steuer rumreißen irgendwie. Und das können ja dann durchaus auch Kinder oder Nachkommen sein. Und die andere Sache ist, ich glaube, wenn man, dann hätte die Menschheit schon tausendmal aussterben müssen, weil die Zeit natürlich auch, also weiß das ich bin 1988 geboren worden, manchmal denke ich mir, meine Gott, meine Eltern, die irgendwie Tschernobyl und noch mit so einer kalten Kriegsmöglichkeit zumindest irgendwie durchaus in den Knochen sich dazu entschlossen haben und allen Unsicherheiten, natürlich fühlt sich, also eine Klimakatastrophe jetzt als Beispiel, fühlt sich schon etwas da hat man so das Gefühl, okay, das betrifft dann wirklich alle überall. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, Ängste davor irgendwie, dass es, also so persönliche Ängste, die sind, glaube ich, dann immer da, wenn es um dieses Thema geht. Stell dir mal vor, du hättest, ja, weiß ich nicht, 2020, hättest im März 2020 oder im Februar 2020 festgestellt, ah, ich werde Vater oder Mutter, und dann kommt auf einmal das Kultvirus immer näher. Ich glaube, das fühlt sich dann auch an wie, oh Gott, werden wir überhaupt noch das nächste Jahr erleben? Ja. Mhm. Aber ich kann es natürlich auch, also ja, ich höre das jetzt öfters irgendwie, dass Leute da so irgendwie ihren Kinderwunsch so in Frage stellen dadurch.
Mhm. Wie ist es bei dir, Josi?
Ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Ich habe den am Wochenende sogar mal mit meinen Eltern besprochen. Ich finde es immer, mir tut es immer leid, das zu sagen vor so frisch gewordenen Eltern, weil ich immer denke, das sind ja vielleicht auch Sorgen von Leuten, die noch keine Kinder haben, die sich noch dazu entscheiden können. Und ich will niemandem irgendwie Angst machen mit der grundsätzlichen Frage. Aber ja, meine Eltern haben dann auch gesagt, ja, Kriege und so gab es schon immer und die Kinder sind auch groß geworden. Und dann muss ich aber sagen, ja, aber war das dann ein geiles Leben, im Krieg groß zu werden? Ich weiß es nicht so richtig. Andererseits ist es natürlich auch so, und das weißt du noch viel besser als wir, weil du dich viel mehr damit beschäftigst, ist natürlich die letzten 70 Jahre Frieden, in denen wir leben, ist eine ganz eurozentrische Sicht, ne? Also im Prinzip hat der ganze Planet schon immer sich bekriegt. Es hat gebrannt, die Armut war extrem groß, Menschen leben in den schlimmsten Bedingungen. Und nur wir in Europa dachten irgendwie, ja, wir sind der Mittelpunkt der Welt, hier ist halt Frieden, wir haben hier alles noch im Griff.
Ich muss dich wirklich unterbrechen, weil können wirklich nicht von Europa sprechen, weil Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien, wir hatten in den 90ern noch den schlimmsten Krieg.
Voll.
Wo die EU nichts gemacht hat, Alter. Also die jetzige EU-Staaten, meine ich.
Absolut.
Aber dann kommt ja zu diesen Kriegen noch das Thema Klimakatastrophe dazu. Das ist ja nochmal das Ding. Wenn ich da jetzt mal drauf schaue, weil du gerade diese Frage gestellt hast, wie geil ist das aufzuwachsen? Also meine ganzen Cousinen und Cousins, ne? Das sind alles so Leute, die in etwa in meinem Alter sind. Ein paar sind 10 Jahre älter, ein paar sind 10 Jahre jünger. Das heißt aber trotzdem, dass alle entweder mit dem Krieg, also nie etwas anderes kannten als Krieg, oder mit dem Krieg erwachsen geworden sind in den letzten 11 Jahren. Und es ist kein Scheiß. Alle, und ich habe mittlerweile 49 Cousins und Cousinen, kein einziger Mensch von denen sagt, mir geht's gut. Niemand. Alle sagen, wir wollen raus, es geht nicht mehr, wir haben keine Zukunft, wir wissen nicht, wie wir unser Leben finanzieren sollen.
Ja.
So, und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man von einem Krieg spricht, der irgendwie vielleicht nur, sag ich mal, 2-3 Jahre anhält und sich dann alles wieder erholt. Und da müssen wir auch über eine wirtschaftliche Erholung sprechen, weil das, worunter die Leute in Syrien akut leiden, ist ja vor allem die wirtschaftliche Situation. Zumindest die Menschen, die in der Region leben, aus der ich komme. Dass die Inflation halt einfach so am Durchdrehen ist, dass die Menschen sich einfach nichts mehr zu essen leisten können. Und dann wird hier von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen, so halt euer scheiß Maul, Alter, wenn du nichts mehr zu essen kaufen kannst, dann ist das für mich keine Wirtschaftsflucht, dann hat das einfach was mit, das ist eine Flucht vor
existenzielle
Krieg, ja, genau.
Mann, voll, tut mir übelst leid zu hören, es ist voll schlimm.
Ja, aber auf jeden Fall, deswegen finde ich auch dieses, ey, wir sind auch alle groß geworden. Und das ist voll spannend, weil ich habe eine gute Freundin, deren Eltern so auch richtig stramme Antifaschisten sind und auch immer schon waren. Mit denen ich total gerne über politische Dinge spreche. Und die haben halt auch gesagt, dass die auch in den 70ern oder sowas auch so Dinge gehört haben wie, ja, jetzt ist die Klimakatastrophe kurz bevor und dann war es doch irgendwie okay, sage ich mal. Das hat mich voll beruhigt, auch wenn ich natürlich weiß, es ist jetzt was ganz, ganz anderes und jetzt ist halt wirklich kurz vor Not. Wollen wir eine kurze Pause machen?
Ich muss dringend pinkeln. Ich habe die Flasche gerade leer geäxt.
Gut,
dann sehen wir uns in 5 Minuten oder so. Ja. Bis gleich, ciao, tschüss.
Ja. Jo, bis gleich. Okay. Wir sind zurück aus unserer kurzen Pause. Und ich habe gerade eben gedacht, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Und dann habe ich mich daran erinnert, was ich letzte Woche, als es mir richtig beschissen ging, gehört habe. Und zwar habe ich How Much a Dollar Cost von Kendrick Lamar, James Fauntleroy und Ronald Eilie gehört. Und das ist so ein schöner Song, der mir so viel Energie gegeben hat. Den packe ich jetzt direkt auf die Playlist und nominiere jetzt Grimm 104, auch einen Song auf die Playlist zu packen, während ich hier meinen Waldmeister-Wackelpudding nasche. Most underrated snack, by the way.
Ja, sehr gut. Dann möchte ich auch gerne, also weil der Refrain so schön ist, es muss immer weitergehen und trotzdem muss es weitergehen. Nämlich von der Band Wanda den Song Vabene. Ja.
Also wir waren lange in der Sommerpause, ne? Ich habe halt übelst viel Musik, die mich begeistert hat in der Zeit. Ich mache ein kleines Best-of davon. Laila Akini mit Nobody Nennt Mich Bitch packe ich drauf, ist ein Hit. Intro von Keke, die zurückgekommen ist und über, ja, einfach so ein Real Talk Intro rausgehauen hat. Ich finde das sehr krass, auch so eine Ansage an die Industrie und an die Leute, die mit ihr gearbeitet haben. Und ich war auf Splash und ich fand Juju geil. Und ich möchte ihren neuen Song Fick Dein Insta auf die Playlist werfen. Außerdem Rola, die ja so unheimlich schön schwanger ist auf Instagram und ich bin einfach so gerührt von allem, was sie macht. Jetzt hat sie diesen Heiratsantrag bekommen und ich find's einfach so unheimlich cute. Und
Bruder, dieser Heiratsantrag, das war so geil. Ganz kurz für die, die diese Story nicht gesehen haben. Rola, hochschwanger mit ihrem neuen Partner, was heißt neuer Partner, mit ihrem Partner? Meine Zunge ist ganz grün. Die machen so ein Video, um so ein TikTok-Video oder so ein Reel zu schneiden in der neuen Wohnung und drehen sich halt einmal um, so dass sie sozusagen diesen Übergang von wir sind jetzt in der neuen Wohnung schneiden können. Und auf einmal geht ihr Freund auf die Knie und sie sagt halt nur so, dein Ernst? Dein Ernst? Und er so, ja, was los? Das war so mega cute. Der arme Kerl, Alter, du hast so die Verunsicherung in seinen Augen gesehen. Er war so, hä, was los? Und sie so, dein Ernst jetzt? So 6-mal gefragt. Das war mega süß. Alle haben geheult.
Ja, ihr wisst niedlich. Und ich packe den Song DHL auf unsere Playlist, weil da beschreibt sie, wie sie ihn kennengelernt hat. Er war nämlich ihr DHL-Bote. Und sie hat sich sehr viele Pakete liefern lassen von ihm und so. Und ich finde es unheimlich niedlich. Dann von Grimm 104, Bam Majera.
Ach du. Wäre doch nicht nötig gewesen, Leute. Ja gut, freue ich mich aber trotzdem.
Gern geschehen. Und aber auch noch einen eigenen Song von mir, wo jetzt auch ein Video rauskommt, und zwar Walk in Your Shoes, und da geht es so ein bisschen um, dass man merkt irgendwann, dass man den Eltern immer ähnlicher wird, obwohl man das irgendwie weird findet, und das, was früher super nervig an den Eltern war, entdeckt man plötzlich an sich selbst und denkt so, ach du Scheiße, ich bin gerade wie meine Mutter. Kennt ihr dieses
Gefühl? Ich habe mich wirklich gefragt. Ja, ich habe mich aber wirklich, als ich auch das eure EP gehört habe, bei dem Track habe ich mich gefragt, ob das für deine Eltern ist. Es klang aber auch so für, so du sagst ja, I will always walk in your shoes, ne?
Ja, ja.
Ich dachte, das klang auch so ein bisschen so wie, keine Ahnung, dieses, dass jemand, den du verloren hast, dass du irgendwie immer mit dem in Verbundenheit geblieben bist und so. Ich wusste nicht, dass du das damit meinst. Wollte ich dich eh fragen. Okay, du wirst da
ja, genau,
immer
es geht
ähnlicher.
So ein bisschen, genau, und so, ich habe da diese geniale Line. Mein Englisch ist auch so scheiße, ich finde so kacke, wie ich da auch auf Englisch, naja, egal. Auf jeden Fall gibt es da diese Line, I was your child and you will be mine, so dieses Benjamin Button-Ding, ne? Dass man erst so das Kind der Mutter ist und dann werden die Kinder, die Eltern wieder immer kindlicher und so irgendwie zu dem eigenen, wenn man sich dann so kümmert, und genau, so ganz viele Facetten, dass ich nähere mich immer meiner Mutter an und unausweichlich laufe ich einfach in ihren Schritten.
Das ist voll schön.
Schön, ja, finde ich auch, klingt auch sehr interessant, muss ich mir auch mal reinfahren, habe ich nämlich noch nicht, aber das klingt sehr gut.
Hast du das mal bei dir entdeckt und deinen Eltern?
Ja, ich glaube, das entdecken die meisten Menschen, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche totalen Psychopathen oder weiß ich nicht.
Hey, wir wollen keine ableistischen Sachen hier sagen.
Aber ist Psychopathismus nicht was, also ist das Ableismen, wenn ich sage, hey, das ist einfach ein Psycho, also ist ja Ist ja kein nichts, oder naja, egal, ich merke schon, dass ich hier in ein Wespennest reinlaufe. Deshalb. Aber naja, gut, nee, trotzdem kann es ja sein, dass, also ich finde es auch in Ordnung zu sagen, hey, also selbst wenn es durch Psychopathismus ausgelöst ist, das sind irgendwelche Charaktereigenschaften, die ich nicht übernehmen möchte. Egal, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich wollte sagen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich passiert das sehr oft, ne? dass man sich den eigenen Eltern annähert. Und gerade auch so in dem mit um die 30 habe ich das Gefühl, entweder ist es ganz großes Wegstoßen irgendwie nochmal so ganz final, so eine Nabelschnur durchschneiden, die schon lange hätte durchtrennt werden müssen. Oder es ist wieder so ein Annähern irgendwie, weil man feststellt, weil man sich jetzt ähnliche Lebensfragen stellt und so merkt, ah ja, okay, wie habt ihr das denn damals gemacht irgendwie? Also, ja.
Da fällt mir eine Line ein, eigentlich auch meine Lieblingsline von deinem Album, und die heißt: Mein Vater war in meinem Alter seit 2 Jahren mein Vater.
Mhm.
Wow. Und da hört man ja auch in verschiedenen Songs, dass du dich auch so mit dem Älterwerden beschäftigst und also in sehr, sehr vielen Songs, dass du so ein bisschen dein Leben, ich möchte sagen, es ist dein persönlichstes Album bisher, dass du viel über deine Vergangenheit sprichst. Es gibt auch eine Line, ich glaube auf Imperium, da sagst du, ich bin der Herrscher dieses Reichs aus Melancholie und verlasse es nur am Dienstag für die Therapie, sitze in Therapie und sage, ich habe Angst vor dem Tag, an dem man meinen Namen das letzte Mal sagt. Ja, wie gehst du damit um und dieses Älterwerden, wie verkopft ist das? Es gibt ja auch den Song Ü30 Männer im Club, da beschreibst du dich im Club oder jemanden wie dich.
Ja. Also ich glaube erstmal, dass so diese Songs, dass das alles auch mit einem großen Nachhall irgendwie meiner späten 20er stattfindet. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, also gerade so 28, 29 auf die große böse 30 zumarschierend, habe ich schon so gemerkt, ah, das macht total was mit mir irgendwie. Und gerade so in der Jugendkultur, die immer so auf Jugend ausgelegt ist und im Rap ja noch mehr denn je irgendwie. Also ich habe das Gefühl, die meisten oder sehr viele der Leute, die gerade eine Playlist wie Deutschrap brandneu oder sowas anführen, also es ist noch nicht mal sicher, ob die schon eine 2 vor der nächsten Zahl haben oder ob da noch eine 1 quasi davor ist. Also ich will mich jetzt gar nicht so, ob die erst 19, 18, 19 oder weiß ich nicht, 21, 22 sind. Und da habe ich schon irgendwie drunter gelitten und so dieses Gefühl gehabt, ah fuck, ich habe nicht genug rausgeholt oder so irgendwie aus meinem Leben. Das ist ja echt so eine, wie so eine Midlife-Crisis irgendwie, nur halt mit Ende 20. Und bin da jetzt aber sehr glücklich und ruhe da irgendwie in mir und bin da so ganz, weiß ich nicht. Und es hilft aber natürlich, das mal so auszusprechen, dass das weh tut und dass das Wachstumsschmerzen sind und eben auch gleichzeitig, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche 50-jährigen Label-Menschen oder was auch immer, so Musikindustrie-Menschen sehe, die so, wo ich das Gefühl habe, es gibt jetzt gerade irgendwie eine Diskrepanz zwischen eurem Alter und der Lebensrealität, in der ihr euch so bewegt irgendwie, dann merke ich so, dann bin ich doch auch ganz froh irgendwie, das Älterwerden zumindest annehmen zu können. Ich kann mir ja trotzdem immer noch kindliche Anteile bewahren irgendwie, nur halt nicht Marvel-Comics lesen oder Spider-Man-Fan sein, weil das diese Menschheit-Kultur lehne ich ab. Finde das schon, kann das gut annehmen, ja.
Meine Freundin hat letztens einen Dude gedatet, die hat gesagt, der war eine 10 von 10.
Aber
der hatte Spider-Man-Uhr und Spider-Man-Merch überall in seiner Wohnung verteilt. Ja. Was sagen wir dazu?
Meins wäre es nicht so. Ich finde das, aber das ist, also Ich befürchte, wenn du jetzt gerade sagst, kein Ableism oder sowas, ich befürchte, es wird auch irgendeine eine Möglichkeit geben, wenn ich da jetzt so sage, ich finde das finde ich nicht altersgerecht oder sowas irgendwie, dann ist es vielleicht Ageism oder sowas, gibt's auch.
Ageism finde ich okay.
Ja, okay.
Nein, aber okay, dann lieber die Frage an Josi. Skip oder Take?
Next, würde ich da sagen. Aber das würde für mich leider auch nicht so richtig. Aber ich habe da auch gar keinen Bezug zu diesem ganzen Fantasy-Scheiß. Mir fiel da gerade ein, dass wir Fragen, ich glaube, wir müssen das jetzt echt mal machen. Wir stellen vor jeder Folge, die wir machen mit Künstlern, nochmal so Fragen. Oder beziehungsweise können Leute Fragen an die KünstlerInnen stellen, die zu uns kommen. Und es sind relativ viele Fragen bei dir eingegangen.
Geil, das finde ich gut.
Viele sind recht langweilig, aber ich würde trotzdem mal eine schnelle Runde machen.
Das ist einfach unsere Community.
Ich lese einfach mal ein paar vor. Vielleicht können wir das knapp halten. Ich habe nämlich auch noch eine kleine Kategorie mitgebracht. Hier fragt Kalle, ob er sich noch Jackass-Filme ansehen kann, trotz der ganzen Tragödien drumherum.
Ich glaube, dieser Jim Bam, ist der nicht, wie heißt der nochmal? Bam? Jim Bam? Ist der nicht übelst krass abgestürzt?
Mhm. Ja.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, auch den anderen hat es zwischenzeitlich allen nicht gut gegangen. Dann ist dieser Ryan Dunn, ist in seinem Porsche 911 in Flammen aufgegangen.
Ach, du Scheiße, Alter.
Also, ja, sind schon wahrscheinlich ein paar Tragödien. Aber das ist nicht der Grund, warum ich es nicht mehr gucken kann, sondern weil ich auch einfach so merke, also das wäre für mich jetzt so diese Art von Nostalgie, die ich, also das jetzt nochmal so, ich finde es nicht mehr so witzig wie früher, also genau.
Voll. Wie sieht der perfekte Garten für dich aus?
Liebe ich.
Möglichst wild gehalten, ich mag gerne große Fliedersträuche, weil ich mich an Anblick von Schmetterlingen und Bienen und Hummeln sehr erfreue. Und
gestern haben zwei auf mir gebumst.
Oh,
sorry.
Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein gutes Ohm.
Da hat man ein gutes Parfum am Leib. Flieder finde ich wichtig. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen wild ist. Ich mag gerne so Schafsgarbe, die irgendwie so ein bisschen in die Steinplatten reinwuchert. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder einfach alles aus Kies. Dass alles aus Stein ist und Steingarten, der so neben dem fetten SUV, den ich vor. Also, ich habe so einen großen SUV und dann einfach so ein grauer Steingarten, auch so Schiefer irgendwie. ja.
Okay.
Einfach schön wird für die Kinder.
Wird es ein.
In der Mitte gibt es so eine Fontäne.
Ich finde noch. Was? Mit einer Fontäne?
Ja.
So eine davor. Ja, genau,
das
stimmt.
Muss so ein bisschen zu
die so im Stein verdunstet, um auch den Negativeffekt auf die Umwelt noch zu verstärken durch diesen Garten, ja.
Letzte Frage, wo bleibt Cowboy Grimm aus Texas Album?
Aus Texas. Ja, bald, in 2 Jahren.
Gut.
Dann kommt es, versprochen.
Ey, das ist ganz gut, weil wir haben uns ja vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen, wie du gerade eben festgestellt hast. Das hat sich für mich angefühlt, als wäre das 4 Jahre her. Da warst du gerade noch nicht im Call, Josi. Aber es ist tatsächlich erst 2 Jahre her. Also 2020 fühlt sich für mich an wie vorgestern und wie vor 8 Jahren gleichzeitig.
Magic.
Also wenn der Cowboy Grimm wieder da ist, jetzt weiß man auch nicht mehr, was man da noch sagen soll. Wenn der Cowboy Grimm wieder da ist, in 2 Jahren können wir uns also nochmal treffen. Ja. Josi, wir haben eine neue Kategorie geplant.
Ja, die ist uns auf dem Weg hierher eingefallen, weil wir dachten, okay, jetzt so 16 Monate Sommerpause gehabt und 5 Minuten bevor wir aufnehmen, noch schnell eine neue Kategorie ausdenken,
weil
die FreundInnen-Bücher ausgefüllt sind. Und damit können wir uns jetzt auch was echt Schönes überlegen, was wir damit anstellen. Da sind so gute Sachen drin.
Genau. Wenn ihr also schreibt uns gerne eure Ideen, was ihr damit, was ihr wollt, was wir damit machen. Sollen wir die verlosen? Sollen wir die versteigern? Sollen wir das Geld dann spenden? Schreibt uns gerne eure Ideen.
Und die neue Kategorie ist, jeder von uns beiden bringt jede Woche etwas Außergewöhnliches mit hier rein in die Sendung. Es wird jetzt hier gleich noch ein Jingle eingeblendet. Da, 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 da.
Jetzt kommt was so ein bisschen willkürlich ist.
Warte mal ganz kurz. Jeder von uns beiden? Jedes Mal beide?
Nee, ich würde sagen, zur Eröffnung haben wir beide was vorbereitet, aber dann abwechselnd.
Okay.
Und es muss immer ein bisschen was Überraschendes sein. Es kann alles möglich sein. Soll ich ganz schnell anfangen, weil es geht schnell bei
mach
mir?
Mach mal. Ja, mach mal.
Okay, pass auf, Leute. Ich habe schnell ein Quiz für euch mitgebracht, ja. Und zwar heißt dieses Quiz, welche Produkte von Rapper, Rapperinnen gibt es oder gab es auf dem Markt? Ich fange mal an. Ja. Hafti, Ace-Tee, Ice-Tee, Celo und Abdi.
Ach so, den Hafti.
Ja.
Das ist absolut richtig.
Ja, das war leicht.
Ich
bin
auch nicht müde zu betonen, dass es, dass er so einen Preis gewonnen hat, irgendwie, dass es ein Beverage-Preis, ja.
Beverage-Preis. Magic, aber guck okay. Mal, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir zurückgehen zu diesem Thema Stuff promoten, geht es euch auf den Sack, dass Hafti seinen Tee promotet? Bei mir nämlich nicht. Es ist just part of the thing.
Ich hab's,
ja. Ja, nö, es ist, ich finde beides in Ordnung. Ich sag mal so, ich habe das Gefühl, dass Haftbefehl sehr energisch promotet. Also da denke ich mir, also das ist für mich dann doch nochmal die Grenze zwischen, ja, Alter, ich habe es verstanden, du hast diesen Tee und der hat einen Beverage-Preis hat er gewonnen. Aber ja, ist ja wahrscheinlich auch ein super Tee, will auch nichts Falsches sagen.
Ich finde das einfach geil, dass er, weil wir haben ja über dieses Thema Promoten vorhin gesprochen, dieses wie dolle reizt man das aus, wenn man selber irgendwie was zu promoten hat. Und wie, ab wann schämt man sich und denkt man sich, dass man halt allen auf den Sack geht? Und Hafti ist halt so, ich scheiß halt drauf, was ihr denkt.
Ja.
Ich gebe euch diesen Tee, bis ihr kotzt.
Ja.
So, sorry, Jusi, ich habe deinen Quiz unterbrochen.
Okay, zweite Frage. Sind nur drei, geht ganz schnell. Aber das erste war einfach, das war euer Warm-up. Welches Produkt gibt oder gab es? Hotel Heartbreak von Weinliebhaber Reezy. Xier Wodka von Olexesh, ab 4 Stück zahlen sie keine Versandkosten. Oder Loco Charms, die ersten Cornflakes mit Drip von Luciano.
Letzteres gab es. Also diese Luciano Charms.
Helene?
Der klingt sehr sicher, der Grimm. Ich stimme zu. Auch wenn ich eher gesagt hätte, dass es das erste gibt.
Xier Wodka von Olexesh, ab 4 Stück zahlen sie keine Versandkosten.
Das klingt auch gut.
Es gibt alles drei.
Das gibt's nicht.
Ja.
Mensch, Josi, was du uns hier für crazy krasse Fallen stellst. Ich glaub's nicht.
Magic. Okay, letzte Frage. Was gibt es wirklich? Den AMG von Savage, weil er genug an sich glaubt. Die Prinz Ponobi Van Kenobi Spielfigur. Oder den Banger, den Banger-Tabak Kuckuck von Farid Bang.
Kuckuck?
Mhm.
Wie das Tier, der Vogel.
Ja, so heißt er.
Ich brauche mehr Informationen. Also wenn es ein Shisha-Tabak ist, dann glaube ich, dass das von Farid richtig ist. Was war das zweite noch gleich?
Die Prinz Pornobi Van Kenobi Spielfigur.
Das sind die Bücher halt ein bisschen.
Ach, das kann ich mir aber auch vorstellen, dass der sich sowas hat basteln lassen. Also jetzt gar nicht im großen Handel, aber so wie, weiß ich nicht, Morlock Dilemma ja auch immer mal eine Actionfigur von sich am Start hat oder sowas. Tja.
Ihr habt nichts zu verlieren, haut einfach raus.
Ach, ich sag, es gab
den. Ich glaube auch den Tabak.
Es ist richtig.
Jawohl. Grimm, ein High Five. Ein bisschen langweilig, weil es keiner von uns gewonnen hat, weil wir zusammengespielt haben.
Ja, aber das ist gut für den Einstand.
Ja.
Gut.
Der Einstand.
Das ist so weird, ich habe noch nichts davon gekostet.
Würdest du gerne mal einen Tabak
nehmen? Ich habe diesen Dirty von Shirin David getrunken.
Und?
Ich habe das von Capital Bra, den Brattee getrunken.
Den fand ich geil.
Ja, ich fand ihn, also ich dachte so, dieser Spruch hinten, nicht zu süß, da dachte ich mir, das verstehe ich nicht, wo das herkommt, diese Annahme, dass das nicht zu süß sei. Aber ist halt eine Limo irgendwie.
Ich fand den Brattee, diesen mit Wassermelone, fand ich ganz geil. Aber ich habe über den Shirin-Tee bisher nur Schlechtes gehört. Aber ich würde es auch mal probieren. So.
Wir können ja mal die große Verkostung machen.
Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Die großen, ey, das ist gar keine schlechte Idee. Der große Rapper-Eistee-Test. Das hat bestimmt doch keiner gemacht, oder?
Bestimmt noch nicht, ne?
Bestimmt noch niemand. So, liebe Freunde, der erste Song auf dem Imperium-Album von Grimm 104 heißt Abracadabra. Und jetzt möchte ich euch ganz random mal was vorspielen. Hört genau zu.
Fakt ist allerdings, dass die Araber uns Europäern vor allem in den Wissenschaften im Mittelalter meilenweit überlegen waren. Also die wussten bestens Bescheid über Medizin, über Astronomie und natürlich über Mathematik. Fakt ist auch, dass Muslime vor einer wichtigen Tätigkeit einen ganz bekannten Spruch aufsagten, nämlich im Namen Gottes des Allbarmherzigen. In deren Sprache heißt das Bismi Allah Rahman Irahim. Das haben wir Europäer natürlich nicht kapiert damals und haben einfach einen Kaunermatch draus gemacht, haben es nachgeplappert. Die Kurzform bei uns war Simsalabim. Was hat jetzt Simsalabim mit dem Zaubern zu tun? Eigentlich ganz logisch, denn wenn die Muslime zum Beispiel im arabischen Dezimalsystem die siebte Wurzel aus 368 zogen, dann war das für uns Europäer, die ja keine Ahnung hatten damals noch, wie Zauberei. Und deshalb sagten wir nach Bismi Allah Rahman Irahim und dieser Zauberei Simsalabim. Und deshalb hat sich dieser Spruch bis heute als der wichtigste Zauberspruch der Welt gehalten.
Ja, ich kenne das, also ich weiß das, aber es gab auch noch, es gibt noch mehr Erklärungen dafür, wo das herkommt, oder?
Das war eine Erklärung und zwar von ZDF Volle Kanne, so einer Kindersendung, in der der Moderator ganz unangenehm so ein Fake-Turban auf dem Kopf hat, was natürlich gar nichts, egal. Let's go there. Aber wir reden ja auf dem ersten Song deines Albums nicht von Simsalabim, sondern von Abracadabra. Und da habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht. Und da gab es ganz viele verschiedene Versionen, die total teilweise falsch waren. Also da hieß es, dass irgendwelche Dinge auf Arabisch heißen würden. Hier Blitz und Donner und solche
genau, Geschichten. Genau, der Donner, der tötet.
Genau, das stimmt aber nicht. Auch von dem,
okay, dann ist noch eine weitere mögliche Erklärung, sind die aramäischen Wörter Avrakdavra, was so viel wie ich werde erschaffen, während ich spreche bedeutet.
Genau, aber das Ding ist, dass voll viele, die tatsächlich diese Sprachen beherrschen, dann in diesen Foren drunter kommentieren, dass das überhaupt nicht stimmt. Und beim Arabischen kann ich sagen, das stimmte tatsächlich nicht, was da steht. Mhm. Aber was ich mir dachte, was wir ja voll oft sagen, ist Allahu Akbar, was Gott ist groß bedeutet, was man ja auch sagt, also man sagt Bismillah, also so im Sinne von, ne, was der Kollege gerade gesagt hat, Bismillah Rahman Rahim, also im Namen Gottes des Gnädigen und Barmherzigen. Aber wir sagen auch Allahu Akbar, was auch so ein bisschen klingt wie Abracadabra. Und da dachte ich mir, mein Lieber, wir haben's. Wir haben die Formel geknackt. Die Muslime sind schuld.
Ich muss mich enttäuschen. Ich lese gerade, sie wurde zwischen dem 2. und dem 4. Jahrhundert vom Mediziner Quintus Serenus im Buch Liber Medicinalis erstmals nachweislich erwähnt. Das ist aber vor der Entstehung des Islam im 7. Jahrhundert. Es sei denn, es wurde schon in vorislamischer Zeit diese...
Wollte ich gerade sagen.
Okay, dann kann es sein. Dann kann es sein.
Aber es wäre eher unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass das Wort Allah vor islamischer Zeit benutzt wurde. Gut, dann haben wir jetzt einfach genau nichts gelernt. Und das wäre ein
Wissen. Heißt was Allah heißt nicht Gott, sondern es ist ein Gottesname, oder was? Oder?
Nee, Allah heißt Gott.
Okay, aber dann kann es doch auch in vorislamischer Zeit... ein Gott eigentlich. Unter vielen gewesen sein?
Das stimmt,
sein,
weil die arabischen Christen, die sagen auch Allah.
Aha, okay, das wusste ich zum Beispiel
was
nicht.
Was die arabischen Juden sagen, weiß ich nicht. I don't know. Und vor allem wäre es interessant...
darf man nicht aussprechen. Ja.
Es wäre ja interessant zu wissen, die Aramäer sagen. Weil das sind ja die Urchristen aus Syrien, by the way.
Ich kann es nicht.
Habe ich gerade ernsthaft gesagt, was die arabischen Juden zu Gott sagen? Ich weiß natürlich eigentlich, dass die den Namen Gottes gar nicht aussprechen. Ich bin heute richtig kulturbanausig unterwegs. Leute, Joey Badass hat ein neues Album rausgebracht. Das ist auch sehr gut. Ich packe noch einen Song auf die Playlist. Und zwar ist es Where I Belong. Und Grimm, du hast auch noch einen Song frei. Ich hätte auch gerne einen Lieblingssong von dir.
Ach, das, ja, ist ja schon so, sogar auf eurer Playlist schon so prominent gefeatured. Ich würde gerne von Haiti dieses erste Cover, schau mir in die Augen.
Mach die Augen zu und küss mich.
Mach die Augen zu, ja, das finde ich ziemlich gut. Das würde ich gerne draufnehmen.
Ich finde den Song auch richtig schön und bin froh, dass du ihn draufgepackt hast.
Und nicht wir.
dass ich jetzt denn das Kreuz trage. Ja.
Juti, ey Leute, das war doch ein schöner 14. Staffelstart. Ich übergebe den Staffelstab in 2 Wochen wieder an dich. Und Grimm, voll cool, dass du am Start warst.
Sehr gerne.
Freut mich voll.
Schön. Ja, freut mich auch, hat mir auch Spaß gemacht.
Gerne wieder, 10 Punkte auf Yelp.
Ja, gerne wieder. Ja, ich hab.
Das
erzähl ich in 2 Jahren, wenn die Cowboy Grimm aus Texas Platte rauskommt. Eigentlich gibt es nichts Spannendes. Ich habe gerade nur überlegt, wann ich das letzte Mal eine Rezension geschrieben habe.
Und was war das?
Irgendwie. Nee, ich überlege gerade. Also mir fallen eine Sache ein, die will ich nicht erzählen. Und ansonsten fällt mir nichts wirklich Witziges ein.
Aber mir fällt was ein.
Ach doch, ich habe eine Restaurant-Rezension. Jetzt fällt es mir auch ein. Pizza Bombolone oder so. So ein Lieferservice, der bis an dieses entlegene Stück Berlin liefert, wo ich wohne. Und da dachte ich mir, ich muss die irgendwie animieren durch ein gutes Lob, weil es wirklich außergewöhnlich gute Lieferpizza war. Dachte ich so, ich muss... Keep deren Spirit high, indem ich denen mal so ein Lob ausspreche. Hat aber nicht geholfen, leider. Naja, egal. Ja.
Ich habe auch gestern Abend tatsächlich versucht, eine Google-Rezension zu schreiben. Es ist mir nicht gelungen, weil der Laden, der es einmal war, also ich muss ein bisschen ausholen, in Leipzig gibt es am Südplatz einen Laden, der heißt eigentlich Bürgermeister. Den gibt es schon viele Jahre. Und das ist so eine kleine Institution, weil das der einzige Laden ist in Leipzig, in dem man wirklich nach Mitternacht noch irgendwo was zu essen kriegt. Wir sind nämlich offensichtlich ein kleines Kackdorf. Auf jeden Fall, der Besitzer hat anscheinend gewechselt. Das Essen, also das Menü ist aber immer noch das gleiche. Das ist so eine Imbissbude eigentlich. Und gestern war ich also mal wieder Mitternacht dort und habe mir einen veganen Burger bestellt. Und meine Freundin, mit der ich war, halt auch. Und wir wussten aber nicht, welcher jetzt welcher war. Deswegen hat sie gesagt, guck doch mal ganz kurz rein. Dann habe ich also meinen Burger geöffnet und da war eine Kakerlake auf meinem Burger.
Oh, das ist so furchtbar.
Ja, diese Story hätte ich gerne einmal niedergeschrieben. Und dann vor allem das Geile war, ich bin dann zurück und ich so, hier ist eine Kakerlake auf meinem Burger. Und er war so, na gut, ich mach dir 9 und ich so, na ganz bestimmt nicht.
What?
Ich bin überrascht gewesen, wie ruhig ich geblieben bin, weil ich war echt, es war wirklich, dass ich keinen Herpes gekriegt habe, nur von dieser Vorstellung. Ich kann kotzen, wenn ich drüber nachdenke. So, Leute.
Das ist ja, das muss ja dicht gemacht werden.
Ja,
also,
oder?
Sorry bei aller Liebe so, aber das ist ja, oder auch bei aller Nachsicht irgendwie, aber das ist ja schon krass.
Was macht man da? Ruft man da das Gesundheitsamt bei sowas?
Don't snitch.
Wenn du die richtig ficken willst, ja.
Ja. Also ja, keine Ahnung.
Aber stell dir mal vor, ich hätte echt eine Kakerlake. Boah, Alter.
Ich glaube, das wäre halt einfach ein Moment, wo ich, also ich kenne ja auch so diese, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin immer sehr zurückhaltend, auch wenn so das falsche Essen, dann bin ich immer so, ja, super, sehr gut. Oder wie hat es geschmeckt? Fantastisch. Aber das wäre vielleicht auch was, wo ich dann einfach auch mal irgendwie, weiß ich nicht, eine sogenannte Szene machen würde oder sowas, weil das ist ja schon doll,
ja,
so auf eine Art.
Das war krass.
Ich habe mal in Griechenland etwas gegessen, das waren so Oktopus und Spinat und es klang fantastisch, aber es hat so schrecklich geschmeckt. Aber ich hatte dann so dieses, ich wollte es dann auch nicht einfach nur so anfressen und weglegen. Und dann habe ich es einfach so mit so Schweiß, kaltem Schweiß auf der Stirn so runtergeschlungen, weil ich so dachte, mich kriegt ihr nicht klein, ihr Schweine, das esse ich jetzt, ich habe so viel Geld dafür bezahlt. Und es war wirklich echt nicht geil. Und dieses Gefühl von diesem zähen Fisch, ja, schrecklich, naja.
Okay, erst Leute. Keine Tiere, Leute. Das ist die
Frage. Mein Freund der Krake. Leute!
Oh, das war ein genialer Film, habe ich letztens gesehen. Naja, egal, tschüss!
Tschüss!
Bis bald!
Nehmen wir jetzt wirklich auf? Oder,
ja,
bleiben wir
du kannst noch dranbleiben.
Wir sind zurück mit Was können wir tun? Auch in dieser Staffel geht es weiter mit Empfehlungen, die wir euch am Ende einer jeden Folge geben, in denen es darum geht, dass wir aus diesem Gefühl, nichts tun zu können, zu nichts beitragen zu können, gerne rauskommen wollen, weil ja immer wieder diese Frage gestellt wird, was können wir tun? Und euch Vereine vorstellen. Heute stellen wir euch Femnet e.V. vor. Die setzen sich mit politischem Engagement, mit Bildungs- und Beratungsarbeit und auch einem Solidaritätsfonds für die Rechte von Frauen in der globalen Bekleidungsindustrie ein. Das heißt also überall auf der Welt, in der Frauen in der Textilindustrie arbeiten, in der Bekleidungsindustrie arbeiten, sind die tätig und sie fordern, dass Unternehmen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und die Politik endlich, das ist längst überfällig, verbindliche Regeln schafft. Wenn ihr euch darüber weiter informieren wollt, könnt ihr femnet.de, also femnet.de, googeln und euch weiter informieren.
Oder auf unserer Insta-Story schauen. Auch true. Da werden wir die nochmal vorstellen.
Und natürlich gerne spenden und die unterstützen ihre Arbeit.
Und was ich mir wünsche, wenn wir jetzt schon gerade drüber sprechen, ist, dass wir beide irgendwann nochmal deine Reise nach Kambodscha detailreicher ausformulieren und besprechen, als wir das bis jetzt gemacht haben. Ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt auf YouTube. Du hast die Filmreihe hinter dir, die Kinotour. Und lass uns da gerne nochmal drüber sprechen, weil ich finde, das ist gerade im aktuellen Kontext auch ein mega interessantes Thema. Das sollten wir uns als To-Do und für irgendwann aufschreiben, dass wir das machen.
Gerne. Schön. Machen wir. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Nee, in zwei Wochen.
Tschüss.
Ciao.